Okay, meine Botschaft heute Morgen, die heißt, führe uns nicht in Versuchung. Lasst uns mal aufschlagen zum Matthäus-Evangelium. Ihr kennt die Schriftstelle natürlich, Matthäus Kapitel 6. Führe uns nicht in Versuchung. Wo steht es? Steht im Vater unser, genau. Ne? Führe uns nicht in Versuchung. Und ich lese es, steht wirklich da, Matthäus Kapitel 6, Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Nicht einfach nur vom Bösen, sondern von dem Bösen. Da ist eine bösartige Intelligenz, die hinter vielem, was den Menschen passiert, unterwegs. Amen, okay. Und die Frage ist natürlich jetzt die, Leute fragen es unweigerlich, ja, wieso steht es überhaupt da? Ja, führe uns nicht in Versuchung. Gott führt doch niemanden in Versuchung. Ja, das ist doch, das macht doch der Teufel. Der Teufel sagt, komm, tu das. Kaum hast du es getan, sagt er, warum hast du das getan, du Schuft? Also erst ist er der Versucher und dann ist er der Verkläger. Nein, hat seinen Versucherhut auf und sagt, komm. Und da kaum hast du gesündigt, tut er den Versucherhut runter, setzt den Verklägerhut auf und sagt, was fällt dir ein? Und jetzt heißt hier, führe uns nicht in Versuchung. Das würde ja bedeuten, dass Gott uns in Versuchung führt. Okay, pass auf. Das Wort Versuchung hier ist das Wort Perasmos. Okay? Perazein bedeutet zu 50% versuchen und zu 50% bedeutet es prüfen. So, führe uns nicht in Prüfungen hinein und so. Aber ich habe festgestellt, dass der Vater das trotzdem macht. Und mir ist aufgefallen, dass Versuchungen, Prüfungen, sag ich jetzt mal, immer einer Beförderung vorausgehen. So, wenn du jetzt also im Moment sagst, ey, du hast Schwierigkeiten, dein Leben ist dabei, irgendwie so langsam in Zeitlupe zusammenzufallen, es kann gut sein, dass da nicht der Teufel unbedingt dahinter steckt, sondern Gott, und dass es ein Test ist, der dich auf eine neue Ebene hieven soll, auf ein festes Fundament stellen soll. Sag mal, festes Fundament. Und dann geht's wieder besser weiter. Also ein Test geht der Beförderung voraus und was wird getestet? Es wird unweigerlich Belastbarkeit getestet. Im Englischen haben sie diesen Satz, new levels, new devils. Also neue Level, neuer Teufel. Ne? Und du weißt dasselbe, wie das ist. Du hast eine Einzimmerwohnung, willst unbedingt eine Dreizimmerwohnung. Kriegst du. Irgendwann sagst du dann, du willst dein Haus. Dann hast du ein Haus und du stellst fest, das Haus, das macht viel mehr Arbeit als die Einzimmerwohnung. So, je größer das Haus, je größer das Grundstück, du sagst, mein Grundstück hat 1500 Quadratmeter und jetzt bist du stolz, aber wenn du dann Rasen mähen musst, dann ist das was anderes. Na, so, willst du das überhaupt? Kannst du das überhaupt? Da musst du drüber nachdenken, weil es wäre ja auch nichts, wenn dein Grundstück so nach und nach verfallen würde, weil du eine Einzimmermentalität hast und keine Haus- oder keine Gutshofmentalität. Okay? So, da fängt schon an. Ne? Und deswegen testet der Herr Menschen, ob sie das, was sie behaupten, dass sie wollen, überhaupt wollen. Und manchmal prüft er, weil er einfach eine neue Ebene für dich hat und beschließt, hey, ich benutze jetzt einfach Basta. Wie er seinerzeit zum Beispiel zu Mose kam und an verschiedenen anderen Stellen zu anderen Leuten kam, der kam einfach und hat gesagt, du bist jetzt dran. Und wenn die gesagt haben, will ich gar nicht, dann hat er gesagt, du bist dran, Basta. Okay, also wir halten mal fest, das Wort Versuchung kann genauso gut mit Prüfung übersetzt werden. Wir könnten jetzt hineintauchen in den Jakobusbrief Kapitel 1. Da heißt es ja, ihr kennt die Schriftstellen, gleich Vers 3 und so, Kapitel 1, Vers 3. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Und weiter unten, Richtung Vers 23, heißt es dann, Gott versucht niemanden. Gott kann nicht versucht werden, er versucht auch niemanden, sondern wir werden versucht, wenn wir von unseren Begierden fortgerissen werden und so weiter und so fort. Okay, das ist alles ganz interessant, aber das geht in eine andere Richtung, als ich heute Morgen gehen möchte mit uns. Ich behaupte mal, das Problem von vielen Christen und hört mal nicht nur von vielen Christen, sondern auch von vielen Familien, Firmen, ganzen Gesellschaftsentwürfen ist schlecht. Das Fundament, auf dem die stehen, ist schlecht. Und wenn du ein schlechtes Fundament hast, weißt du, was dann früher oder später passiert? Dann regnet es und dann kommt der Wind und kommt der Sturm und wenn du auf Sand gebaut bist, dann fällt dein ganzes Lebenshaus um. Und irgendwie, mich persönlich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde ich gerade so bei der ganz gesamtgesellschaftlichen Schau und auch beim Leben von manchen Leuten zuschauen, wie die in Zeitlupe irgendwie umkippen, versteht ihr? Und Zeug machen. So, wir müssen das deswegen ein wenig anschauen. Viele stehen auf einem wackeligen Fundament, haben sich in ihrem Leben völlig verzettelt, gehen teilweise nicht mit Gott, sind nicht wirklich in Gottes Willen. Und es gilt vor allem auch für Christen, das ist kein Witz. Und es ist vor allem, das ist noch schlimmer, das ist manchen überhaupt nicht bewusst, dass sie auf einem wackeligen Fundament stehen. Die tun so, als ob alles fest wäre. Aber ich habe festgestellt, dass immer wieder, alle paar Jahre oder Jahrzehnte, echte Erschütterungen kommen. Erschütterungen. Wo was passiert, was deine Persönlichkeit, was dein Leben, deine Ehe, deine Firma, deinen Staat bis in die Grundfesten hinein erschüttert. Vor 30 Jahren zum Beispiel beim Untergang der DDR, die war auf Sand gebaut, ganz einfach. Das war das falsche Fundament und das hat sich halt irgendwann gezeigt. Es hat vielleicht ein paar Jahre gedauert, 40 Jahre genau genommen, aber zum Schluss ist er dann doch zerschellt. So kann man also jahrelang auf dem falschen Fundament stehen und dann kommt ein Sturm, eine Rezession, eine Krankheit, was weiß ich, schau, und dann stellt sich raus, was wirklich in dir drinnen steckt. Du hörst möglicherweise 10 Jahre lang Überwinderbotschaften. Du bist mehr als ein Überwinder. Gott ist mit dir. Ja, du kannst alles durch den, der dich stark macht. Du stehst vielleicht morgens auf und trommelst dir auf die Brust und sagst, du bist ein Sieger. Das ist alles prima, solange du nicht kämpfen musst. Aber in dem Moment, in dem mal der Wind weht und die Stürme kommen und es blitzt und donnert um dich herum, was machst du dann? Rennst du dann davon, und in deinen Safe Space? Ja, gibt's jetzt auf manchen Universitäten, weil die so empfindlich sind. Die Mikroaggressionen, ihr wisst ja, wenn du jemanden schräg anschaust, dann ist das eine Mikroaggression. Das passiert mir beim Predigen dauernd. Ich weiß nicht, wie der Tobias hier vorne das zum Beispiel aushält, ja? Oder andere, ne? Du schaust einfach, bist in Gedanken wo ganz woanders, schaust den mal an, ja? Der könnte welken hier, der könnte Taschentücher verweinen. Mikroaggression, versteht ihr, kann man sich auch anziehen, so Sachen. Was machen solche Leute erst, wenn er mal eine Makroaggression kommt? Wenn sie mal eine gescheuert kriegen von irgendjemandem. Okay, wackeliges Fundament, ihr Lieben, wackeliges Fundament. Ist so eine Sache. Und ich behaupte, dass der ein oder andere von uns auf dem wackeligen Fundament steht und es möglicherweise gar nicht weiß oder nicht wahrhaben will, was vielleicht sogar noch schlimmer ist. Die Lösung, ihr Lieben, die Lösung gegen wackelige Fundamente ist Erschütterung, nichts anderes. Und der Herr, der ist da nicht zimperlich. Der Herr ist da wirklich nicht zimperlich. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 26, so bis 30 in diese Richtung, 26, 28, da sagt Gott, ich werde noch einmal alle Dinge erschüttern. Himmel und Erde werde ich erschüttern, damit das Unerschütterliche bleibt. Deswegen heißt es dann weiter, lasst uns Gott dienen, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Wir empfangen ein unerschütterliches Reich. Ein Reich, das unerschütterlich ist, das kannst du nicht angreifen. Ein unerschütterliches Reich, das kann nicht zerstört werden. Wir empfangen von Gott ein unerschütterliches Reich. Natürlich hat es was zu tun mit unserem Bleibe in der Ewigkeit. Aber ich sage euch mal eins, es hat auch schon was hier mit unserem Ort in dieser Zeit zu tun. Wenn du im vollkommenen Willen Gottes bist, dann bist du auch unerschütterlich, dann hast du ein unerschütterliches Reich. Okay, dann kann dir niemand was. Wenn Gott sagt, du bist König, dann bist du König und dann können sie Revolutionen anzetteln, so viel wie sie wollen, sie werden es nicht schaffen. David zum Beispiel, Absalom und so weiter und so fort. So, es gibt nicht nur in der Ewigkeit ein unerschütterliches Reich für uns, eine sichere Position, sondern es gibt es auch schon hier auf der Erde. Allerdings ist die in Gottes vollkommenem Willen. Und leider ist es so, dass nicht alle im vollkommenen Willen Gottes drinnen sind. Wenn dann ein Sturm kommt und du bist im vollkommenen Willen, dann bist du in seiner Festung, dann bist du im Versteck des Höchsten. Vielleicht sollten wir jetzt nicht Psalm 91 lesen, sondern Psalm 11. Wir lesen jetzt mal Psalm 11 miteinander. Psalm 11 ist nämlich ein super Psalm in dieser Richtung. Passt mal auf, was da steht. Meine Hauptperson heute Morgen ist allerdings Petrus, weil Petrus ist ein Christ und er hat bestimmte Entwicklungen durchgemacht, die nehmen wir zur Kenntnis. Petrus war nämlich eine Zeit lang völlig falsch gewickelt und hat den Herrn völlig falsch verstanden. Und er und sein Leben und natürlich auch das Leben von den anderen Jüngern, das ist erschüttert worden bis in die Grundfesten, total. Und es waren gläubige Leute, das waren gute Leute. Und trotzdem standen sie auf einem falschen Fundament und der Herr hat das Fundament zerstört und er hat ihnen ein neues Fundament gegeben. Okay? Und wenn du durch eine Krise gehen musst, um auf ein neues Fundament zu gelangen, dann muss es halt so sein. Andererseits, was ich natürlich auch will mit der Botschaft, ist die, dass wenn du siehst, wie die Welt um dich herum irgendwie den Verstand zu verlieren scheint und du denkst, was ist hier los? Wo lebe ich eigentlich? Lebe ich hier in einem Paralleluniversum oder so? Was ist mit dem gesunden Menschenverstand passiert? Dann möchte er dir Hoffnung geben, okay? Denn auch wenn es schwierig wird, auch wenn es komisch wird in der nächsten Zeit auf der Welt, es ist ja schon in vielen Orten so, dann hat der Herr was vor. Okay? Und du musst deswegen dann zum Schluss keinen Schaden haben, sondern du sollst vielmehr fest gegründet sein. Ja, du sagst, Pastor, wo spinnen die Leute denn? Ich finde es zum Beispiel vollkommen unlogisch, dass es in Australien jetzt, nur als Beispiel, normalerweise sind die angelsächsischen Länder etwas vernünftiger als viele andere. Aber Australien jetzt gehört zur anglophonen Sphäre. Die machen wegen 5 positiven, Covid-positiven Personen, also positiv getesteten, sperren die 20 Millionen Leute ein. Totaler Lockdown, vollkommen, du darfst nicht aus dem Haus raus. Stell dir das mal vor, Polizei patrouilliert. Da kommst du vor wie in China. Ja, da kommst du dir vor wie im Ghetto oder was, wo sind wir denn? Oder dass die Amerikaner abziehen über Nacht und modernste Waffen im Wert von Milliarden Dollar da zurücklassen. Jetzt die Taliban, die können vielleicht mit diesen Sachen nichts anfangen, aber die können die verkaufen an andere, die was damit anfangen können. Ich denke mal, und ich bin noch nicht einmal in Deutschland angekommen, okay? Weitergehe zu meinem Psalm 11. Habt ihr den gefunden in der Zwischenzeit? Okay, wir lesen mal miteinander Psalm 11. Das ist ein kurzer Psalm, hat nur 7 Verse, aber die sprechen heute Morgen zu uns. Dem Chorleiter von David ist also eigentlich ein Lied, nicht nur ein Gedicht. Bei dem Herrn habe ich mich geborgen. Das ist eigentlich ein Satz wie ein Hammerschlag. Beim Herrn habe ich mich geborgen. In anderen Worten, ich stehe auf einem festen Fundament und ich weiß das. Wie sagt ihr zu meiner Seele, flieh in die Berge wie ein Vogel? Denn die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf der Sehne ausgerichtet, im Finstern zu schießen auf die von Herzen Aufrichtigen. Ihr sagt, ich werde bedroht, ich soll fliehen. Gemach, sagt David. Nur weil Leute ja im Finstern auf mich anlegen und Schaden anrichten wollen im Verborgenen, hintenrum, sodass man es nicht sieht. Und Vers 3, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? Also so bin ich mir ab und zu schon mal vorgekommen. Du bist Christ, du fühlst dich also, du bist einer von den Gerechten des Herrn, ja? Und du lebst in einer Welt, in der sie die Familie abschaffen wollen, in der sie alle möglichen anderen Dinge tun wollen, in der sie Sachen für gut erklären, die bisher schlecht waren und schlechte Dinge gut. Also eine Art Umkehrung der Werte stellst du fest. Und dann stehst du dann da und du siehst, wie die Grundpfeiler, ja, Glaube an den Gott Israels und so weiter, diese ganzen Sachen, wie die umgerissen werden. Und du stehst daneben und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr auch die Hoffnungslosigkeit daraus irgendwie hört. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? Also aus menschlicher Sicht hilflos. Der Gerechte kann da nichts machen, der Gerechte steht da hilflos da. Aber ist der Gerechte wirklich hilflos? Gut, er ist nicht wirklich hilflos und das weiß David. Deswegen flieht er nicht in die Berge, auch wenn man versucht, ihm Schwierigkeiten im Dunkeln zu machen. Wenn man auf ihn anlegt in der Finsternis, er geht nicht, er weicht nicht, er geht nicht weg. Er sagt, beim Herrn habe ich mich geborgen. Schau, das ist das feste Fundament, das ist dieses unerschütterliche Erbe, auf dem er steht. Gott hat mich auf den Thron gebracht, ich habe mich nicht selber hingeputscht, er hat mich hingebracht, also bin ich hier so lange, wie er will, dass ich da bin. Basta. So flieht er also nicht. Und er erklärt jetzt vielmehr dem Hoffnungslosen, was Sache ist, im nächsten Vers, in Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen, seine Augenblitze prüfen die Menschenkinder. Seine Augenblitze machen was? Die prüfen die Menschenkinder. Denkt dran, könnte man auch mit Versuchen übersetzen. Der Herr prüft den Gerechten. Jetzt pass auf, der Satz hat es jetzt wirklich in sich. Der Herr prüft den Gerechten. In anderen Worten, der Herr kommt immer wieder mal und klopft dich ab, ob du echt bist. Aber, sag mal aber, den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, den hasst seine Seele. Er lässt Schlingen oder Kohlen, Feuer und Schwefel regnen auf die Gottlosen. Glutwind ist ihres Bechers Anteil. Also diejenigen, die die Gesellschaft vernichten, diese schaden, diese umreißen, diese kaputt machen, gegen die richtet sich das Angesicht des Herrn und er sorgt dafür, dass die scheitern müssen. Der Herr prüft den Gerechten, den Gottlosen richtet er. Merkt ihr den Unterschied? Wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen, und Petrus sagt das im 1. Petrus Kapitel 4, wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo bleibt dann der Ungerechte und der Sünder? Steht wirklich da. Ja, das Gericht fängt am Haus Gottes an. Steht alles dort in diesen Versen. So, das ist Prüfung. Es hat was mit Prüfung zu tun. Also der Herr, der prüft den Gerechten und schaut, ob er echt ist, ob er wirklich an Jesus glaubt oder ob er nur so tut, als ob. Ich habe es schon gesagt. Es kann sein, dass du 10 Jahre lang Überwinderpredigten hörst. Gott ist der Größte, Gott ist gut, ich bin mehr als ein Überwinder in ihm. Und dann kriegst du ein Problem und dann fällt dein ganzes Leben zusammen wie ein Kartenhaus und du liegst im Bett, kannst dann aufstehen und hast den Kopf unter dem Kopfkissen, weil das Leben so schwer ist. Und dann schüttelst du die Faust. Gott, warum hast du mich verlassen? Nee, jetzt ist die Zeit, in der du wie Paulus und Silas in Philippi erst recht Gott loben und preisen musst. Jetzt kommt's drauf an. Okay? Wenn du dich schlecht fühlst, wenn du deprimiert bist, wenn du pleite bist, wenn du krank bist, dann musst du anfangen, kontraintuitiv zu handeln, Dann ist es dran, dass du Gott lobst und preist und dankst und ihm sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wie seinerzeit der Hiob. Erst dann werden die geheimnisvollen Kräfte des Glaubens frei und schaffen dir eine neue Realität. Sonst nicht. Okay, und das ist wirklich so eine Sache. Man kann als Prediger predigen und die Leute sind begeistert, super. Manche sagen auch, vielleicht, weiß ich ja nicht. Aber wirklich drauf an, kommt es dann, wenn es soweit ist. Wenn die Erschütterung da ist, wenn die Prüfung da ist, wenn es wackelt. Schaut, als Jesus getauft war, er kam aus dem Wasser raus, der Geist Gottes kam hier auf ihn und er ist mächtiglich vom Heiligen Geist erfüllt worden. Er hat eine gewaltige Geistestaufe erfahren, Jesus. Wohin hat der Heilige Geist ihn jetzt geführt? Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 1. Und sogleich leitete oder führte ihn, trieb der Geist ihn in die Wüste, um von dem Teufel versucht zu werden. Steht da. Also das Normalste von der Welt ist, wenn du erfüllt bist mit dem Geist Gottes, wenn du der Messias bist und eine Botschaft zu predigen hast, dass du vor die Menschen gehst und jetzt führt dich der Geist Gottes in die Wüste. Stell dir mal vor, du bist ein Prediger, du bist berufen zum Predigtdienst und stattdessen schleppst du Koffer in irgendeinem Hotel und siehst keine Möglichkeit, wie du da endlich einmal ausbrichst. Das ist eine Versuchung, sage ich dir. Ich war schon in dieser Situation. Du denkst ja, die Welt braucht mich. Und ich brauche natürlich auch, ich muss hier endlich. Und der Herr sagt, langsam. Musst du wirklich? Bist du wirklich so hungrig, dass du das quasi dir selber da Steine in Brot verwandeln musst? Prüfung, ist es eine Prüfung? Und wenn du dann sagst, nee, Herr, nach deinem Zeitplan soll es passieren, dann sagt der Herr, gut, jetzt können wir ihn benutzen. Zack, nach 40 Tagen war Jesus soweit und dann ging er umher. Er ging getrieben vom Geist Gottes in die Wüste, aber er kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste wieder raus. Okay, du kannst geisterfüllt sein, aber wenn du die Kraft des Geistes haben willst, dann musst du bestimmte Versuchungen, Prüfungen ertragen. Dann musst du die Wüste 40 Tage lang aushalten. Da musst du aushalten, dass der Teufel mit dir spricht, 40 Tage lang, ohne dass ein Engel eingreift. Die kommen erst hinterher. Das ist unangenehm, sage ich dir. Das ist furchtbar. Das ist schlecht. Was machst du in der Situation? Max wie Paulus und Silas, Lob und Preis ihn erst recht. Na, immer wenn ich so merke, so, dann muss ich mich hinsetzen, meine Ukulele nehmen und ein Lied spielen, okay? Weil nämlich, man kann sich in eine Realität hineindenken, die nicht der biblischen entspricht. Du bist ein Überwinder. Okay. Also der Herr, der prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, den hasst seine Seele. Er lässt Schlingen, Feuer und Schwefel regnen auf die Gottlosen. Glutwind ist ihres Bechers Anteil. Also ich möchte nicht mit ihnen bechern. Denn gerecht ist der Herr, gerechte Taten liebt er, aufrichtige schauen sein Angesicht. Wer möchte das Angesicht des Herrn schauen? Gut, dann musst du bereit sein, immer wieder mal geprüft zu werden und dann dürfst du die Fassung nicht verlieren, wenn du geprüft wirst. Danke für das donnernde Amen. Ihr Lieben, es kann sein, dass jetzt Erschütterungen anstehen, okay? Hervorgerufen durch die Politik und verschiedene andere Sachen, die auf eine Prüfung rauslaufen. Und ich möchte, dass wir dann vorbereitet sind. Schau, die Sache ist nämlich die, erst in der Krise siehst du, was du wirklich glaubst. Erst wenn Druck auf dich ausgeübt wird, erst wenn Druck auf den Schwamm ausgeübt wird, weiß man, was in ihm ist. Luft oder Wasser oder was ist es? Ja, was kommt dann aus dir raus, wenn Druck ausgeübt wird auf dich? Na, Sprüche Kapitel 24, Vers 10. Zeigst du dich mutlos am Tag der Not, ist es nicht weit her mit dir. Steht wirklich in der Bibel. Eine tröstliche Schriftstelle. Wer ist bereit für eine tröstliche Schriftstelle jetzt mal zur Abwechslung? Gut. Im 1. Korinther Kapitel 10, ihr kennt es wahrscheinlich, Vers 13, da heißt es, Korinther, macht kein so ein Theater. Keine Versuchung, keine Prüfung hat euch erfasst als nur eine menschliche. In anderen Worten, hört mal. Nicht nur bei euch in Korinth haben sie diese Probleme, sondern auch in Ephesus, in Philippi, bei den Galatern, in Achaia und sonst wo überall, Mazedonien, überall. Okay, habt euch nicht so. Keine Versuchung hat euch erfasst als nur eine menschliche. Das passiert allen Leuten. Also denkt nicht, dass ihr die Einzigen seid, die diese Probleme haben. Nee, auch wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, oh, keiner weiß, was ich mit mir rumtrage. Du, wahrscheinlich sitzt der neben dir sitzt, genauso viel rumzutragen und zeigt es auch nicht. Okay, so ist es. Aber es geht weiter. Ich lese euch das vor, weil es ist gut. Petrus wartet immer noch auf mich. Ich komme nachher gleich zum Petrus, denn der spricht auch zu uns richtig gut. Petrus entwickelt sich. Sag mal mit mir, Petrus entwickelt sich. Und das sollst du ja auch tun. Okay. Jetzt nochmal aus der Bibel heraus. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Keine Versuchung oder Prüfung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung oder mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Jedes Problem hat eine Lösung. Gott hat eine Lösung auf dein Problem. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Gott hat eine Lösung für dein Problem. Er hat eine Lösung für dein Problem. Das, wenn wir wüssten, wenn in uns einsinken würde, dann wäre schon mal viel geschafft. Du sagst, ja, aber was hilft mir die Lösung, wenn ich es denn nicht weiß? Okay, dann müssen wir doch ganz kurz zu Jakobus schauen, der sagt, wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte drum. Und Gott schimpft dich da nicht, sondern er gibt dir Weisheit. Ja, aber woher weiß ich dann, dass ich sie habe, wenn ich nichts merke? Jakobus sagt, okay, schau, du musst dann glauben, dass du sie empfangen hast und darfst dann nicht zweifeln und sagen, habe ich oder habe ich nicht, sondern du musst sagen, okay, gut. Ich habe Gott jetzt um Weisheit gebeten. Weisheit hat was mit Denken zu tun, mit Eins und Eins zusammenzählen, mit Ratschlüssen im Kopf und dann mit einer Lösung. In anderen Worten, ich muss ein Problem durchdenken und auf eine Lösung kommen. Und wenn ich Gott vorher um Weisheit gebeten habe, dann kann ich davon ausgehen, dass Gott in dieser Lösung mit drin steckt. Sie ist vielleicht nicht die total salomonische Lösung, aber sie ist besser als keine Lösung. Okay? Also, wenn Gott scheinbar nicht spricht, dann gibt er dir den Geist der Weisheit und sagt zu dir, Hobbits, denk mal nach, komm schon, wozu habe ich dir einen Verstand gegeben, benutze den auch mal. Ja, wir sind so, wir sind faul, also zumindest ich, ja. Herr, sag mir, was ich machen soll, muss ich nicht selber nachdenken, damit ich draufkomme. Ist so. Ja, ist viel leichter. Schau, Sklave zu sein, ne, und einem Herrn hinterher zu dabbeln, ist viel leichter, als selber Herr zu sein, seines eigenen Lebens und sich dem Herrn zu unterwerfen und zu sagen, Herr, was willst du, dass ich mache? Weil der erwartet dann von dir, dass du reif wirst, ja, und selber denkst. Und das ist nicht jedem seine Sache. Sonst gäbe es auch keine Sekten und keine Gurus und so. Ja, Rat annehmen von Leuten ist wunderbar, aber ich mache mir doch keine Menschen zum Sklaven. Sagen wir jemand Amen. Ja, nur einem, und das ist der Herr. Aber das ist wieder was ganz was anderes. Okay, gut. Jetzt. Jesus wurde versucht oder geprüft von, wichtig, guter Punkt, 1. Mose Kapitel 22. Abraham wurde auch geprüft, erinnert euch? Es geschah nach diesen Dingen, da versuchte der Herr den Abraham und sagte, Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn, geh an den Berg, an den ich dir zeigen werde und opfere ihn dort. Abraham wird auch geprüft. Und zwar soll er seinen Sohn opfern. Und er steht früh morgens auf und er legt los, er zieht los. Er wandert und was denkt Abraham in der Zeit? Er denkt sich, also, wenn Gott will, dass ich meinen Sohn opfern tue, gleichzeitig hat er aber durch diesen Sohn hier mir verheißen, dass er ganze Völkerschaften in die Welt setzen wird. Er, dieser Bub, der Isaak, ja, der wird der Erbe des Bundes sein. Abraham, Isaak, Jakob, ihr wisst schon. Na, der wird einer der Patriarchen sein. Dann muss Gott den halt wieder von den Toten auferwecken. Gott ist Gott. Ich meine, er hat ja Sarah und mich auch wieder von den Toten auferweckt. Gott kann sowas machen. Ja, im Alter, als wir 100 waren, haben wir noch ein Kind in die Welt gesetzt. Abraham dann noch mehr später mit einer anderen Frau, nachdem die Sarah tot war. Eieiei. Und Abraham hat sich gedacht, hey, Gott kann das, Gott macht das und wenn Gott es will, dann wird er einen Grund haben. Und er hat also seinen Sohn genommen, voll bereit, ihn zu opfern. Obwohl Gott nicht auf Menschenopfer steht, sagen wir jemand Amen. Hat er immer strengstens verboten. Also Abraham wusste, irgendwas kommt da noch. Das ist jetzt nicht das letzte Wort. Dieses Kind tot, das ist nicht das letzte Wort. Aber jetzt pass mal auf. In der Zeit, in der Abraham auf der einen Seite auf den Berg Moria raufging, ist auf der anderen Seite ein Widder raufgegangen. Seid ihr noch dabei? Der Widder hat sich dann verhängt und verheddert im Gebüsch, während Abraham Isaak vorbereitet hat und bereit war, ihn zu opfern. Und der Engel sagt dann, mach's nicht, tu's ja nicht, hebe deine Augen auf, siehst du den Widder da? Da ist vorgesorgt worden. Gott hat für Abraham und für Isaak vorgesorgt. Aber die Vorsorge, die Versorgung, die war am Ort der Bestimmung. Merkt ihr das? Die war nicht woanders, die war nicht auf dem nächsten Hügel. Nur deswegen, weil Abraham Gott gehorsam war, war die Versorgung da. Das ist einmal ein guter Satz jetzt auch. Okay? Lassen wir mal einsingen und jetzt kommen wir endlich zum Petrus, der wartet schon ganz ungeduldig. Okay, Petrus, wir sprechen jetzt mal über Petrus. Petrus entwickelt sich. Petrus hat mehrere Erschütterungen entwickelt, erlebt, die alle notwendig waren, aber ihn zum Schluss befördert haben. Die ihn zum Schluss befördert haben, dass er zum Schluss ein gewaltiger Apostel und ein bis zum heutigen Tag einer der meistverehrten Menschen der Welt ist. Halleluja. Okay, Petrus war der erste Mensch, der überhaupt jemals zu Jesus geführt wurde. Johannes Kapitel 1, Vers 42. Sein Bruder Andreas hat Petrus zu Jesus geführt. Die ersten beiden Jünger waren Andreas und Philippus. Die sind Jesus von selber nachgefolgt, nachdem sie die Predigt gehört haben von Johannes dem Täufer. Siehe, da ist das Lamm Gottes. Er hat auf Jesus gedeutet. Das Lamm Gottes. Als Jesus da am Ufer spazieren ging, während er getauft hat, hat er gepredigt, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Alle, ja, 1000 Leute, was da waren, haben geschaut, ah ja, da, das Lamm Gottes. Jesus winkt, ich bin's, und geht weiter. Und von diesen 1000 Leuten sind 2 ihm nachgefolgt. Ich denke mir, was ist mit den anderen? Das ist der Mann, von dem Johannes die ganze Zeit gepredigt hat. Und die stehen nur da und sagen, okay. Und dann schauen sie wieder auf Johannes, der weiterredet. Nur 2 kapieren, was da jetzt Sache ist und drehen sich um und gehen Jesus nach. Und dann sind sie überzeugt, nachdem sie mit Jesus den Tag verbracht haben, der ist der Messias, der hat es drauf, der glüht im Heiligen Geist, was haben wir noch nie erlebt. Und dann kommt eben Andreas und bringt seinen Bruder Simon und führt ihn zu Jesus. Er ist ein typischer Christ. Christen werden zu Jesus geführt. Bist du zu Jesus geführt worden? Wer ist zu Jesus geführt worden hier drin? Also wir wandern in den Fußspuren ja, des Fischers. Und dann steht Simon zunächst noch vor Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, er schaut ihm genauer an, er schaut ihn in die Augen und er sagt, du bist Simon, du wirst Petrus heißen. Simon heißt Erhörung, Petrus heißt Stein. Stein ist was Festes, was Unbewegliches. Ne? Wenn du mal einen Stein hochheben willst, sogar die Kleinen sind schwerer, als sie aussehen. Es sei denn, sie sind so Luftsteine, ihr wisst schon. Ja, da kannst du dich verreißen an so einem Stein, wenn du nicht aufpasst. So, er gibt ihm einen neuen Namen. Schau, das ist ein Symbol für die neue Geburt. Okay? du hast früher Sünder geheißen und jetzt heißt er Heiliger. So ein Symbol für die Neugeburt. In anderen Worten, Petrus ist hier wirklich dabei. Er ist wirklich gerettet, er ist zu Jesus geführt worden. Er hat sich bekehrt, er hat jetzt einen neuen Namen. Er ist jetzt ein Kind Gottes, er ist nicht mehr Sünder, sondern er heißt jetzt Kind Gottes. Das ist wunderbar. Und dann schreitet Petrus auch wacker voran, wir wissen das ja. Na, er folgt Jesus nach, er hängt an jedem seiner Worte dran. Er hört Predigten und er liest das Neue Testament in 4 Tagen in seiner Begeisterung. Er ist ein erweckter Christ. Wunderbar. Und er hört Jesus predigen und er versteht vieles, aber alles versteht er nicht. Zum Beispiel predigt Jesus immer wieder mal so Sachen wie, ich werde jetzt demnächst nach Jerusalem hinaufgehen und von den Ältesten, von den Hohepriestern und von den Schriftgelehrten vieles leiden müssen. Die werden mich töten und am 3. Tag werde ich auferstehen. Und das hören die und es geht bei Petrus und den Jüngern da rein und da wieder raus. Er denkt sich, wieso? Was redet der Mann? Verstehe nicht, was der meint. Der will leiden und dann sterben, auferstehen, keine Ahnung von was er spricht. Wir wollen jetzt das Reich Gottes auf der Erde haben. Tja, das war nämlich das Ding. Der hat in politischen Kategorien gedacht. Der hat sich gedacht, pass mal auf, das war so eine Bewegung, so eine Sandalenbewegung quasi. Eine heilige Form, keine unheilige, sondern eine heilige Form von, dass ihr ein bisschen wisst, was ich meine. So wie die Talibans, versteht ihr, die fahren auf Mopeds und sind in Sandalen unterwegs. Schlecht organisiert eigentlich gar nicht, aber begeistert von ihrem Hurra, wir erobern jetzt die Welt. Ja? Wir haben ein mächtiges Reich, die Amerikaner haben wir niedergerungen, wie vorher die Russen und wie vorher die Engländer. Wir haben es drauf, die fühlen sich jetzt bestätigt und so. Okay, die werden auch ihre Überraschungen erleben. Einerseits. Andererseits musst du wissen, dass die Jünger Jesu ähnlich gedacht haben. Die haben auch politisch gedacht. Wir bauen jetzt da ein Reich. Wir führen jetzt Israel wieder ins goldene Zeitalter hinein. Der Messias ist da. Unser Leader. Ja, der hat's drauf. Der kann das. Die haben so gedacht. Die haben gedacht, wir übernehmen jetzt die Römer. Die werden jetzt rausgedrängt aus dem Land. So haben die das gedacht. Die haben so gedacht. Und Jesus hat vollkommen anders gedacht. Er hat anders gedacht als seine Jünger. So, die Nachfolge der Jünger, die stand also auf einem wackeligen Fundament. Was wollte Jesus? Jesus hat gesagt, was ihr braucht, ist eine Veränderung eures Herzens. Ihr müsst Kinder Gottes werden. Ihr müsst nicht politisch frei werden, sondern in erster Linie müsst ihr Kinder Gottes werden. Der Rest erledigt sich dann von selber. Das wollten sie aber nicht hören. Dass Jesus ein Prediger ist und geistliche Sachen an erster Stelle stellt, wollten sie nicht hören. Die haben gedacht, er ist jetzt so eine Art Melchisedek, König und Priester, versteht er? König als Herrscher über Jerusalem, dann Priester außerdem, kann er ja alles machen, hat ja einen schönen Tempel jetzt. Hopp, Jesus, leg los. Die waren begeistert, als Jesus endlich im Tempel stand und von dort aus gepredigt hat. Ja? Der König und Priester Jesus, der Messias. Und wir sind seine Kampfgefährten der ersten Stunde. Wir sind diejenigen, man wird von uns hören. Nur die haben sich da völlig verzettelt. Die waren vollkommen verpeilt. Und viele, ihr Lieben, sind so ähnlich drauf. Natürlich anders, aber auch nicht auf dem richtigen Fundament. Die haben sich gedacht, Gott ist dazu da, uns ein Reich zu geben. Viele denken, Gott ist dazu da, mir ein schönes Leben zu geben, mir die Firma zu geben, den Arbeitsplatz wegen mir zu geben, das Auto zu geben, die Frau zu geben, die Kinder zu geben, das Haus zu geben, das ich gern hätte. Ja, und Umsatz. Leute kommen zu mir oder kamen schon zu mir und haben gemeint, passt euch mal zu. Ich habe hier so richtig einen dicken Fisch an der Angel. Da geht es also um einen Geschäftsabschluss. Da geht es um wirklich viele, viele zigtausende von Euros. Lass uns beten. Und ich habe den so angeschaut, habe mir gedacht, okay, bete ja gern mit dir. Ich habe ihn dann gefragt, du, was hat der Herr von deinem Geschäftsabschluss? Hat er da irgendwas davon? Weil die Person war mir jetzt nicht als Geber bekannt. Sorry. Ja, natürlich will ich und will auch der Herr, dass du auf einen grünen Zweig kommst. Und wenn du da Fähigkeiten hast, Geschäfte abzuschließen, hey, more power to you. Auf jeden Fall. Also leg ruhig los. Das ist prima. Das ist super. Aber hey, denk ja nicht, dass Gott dir dient. Du dienst Gott. Okay? Denn schau, die Sache ist die, du hast dann zum Schluss vielleicht einen Haufen Geld, du hockst auf deinen Millionen und dann kommt eine Inflation oder sonst eine Entwertung oder was weiß ich was. Oder die Bank geht her und sagt, ab heute gehören dir nur noch 100.000, der Rest ist leider weg. Das ist jetzt da so ein Schnitt, den die Regierung angeordnet hat. Und plötzlich stehst du dann wieder da. Schau, die Sache ist die, du brauchst kein besonders dickes Finanzpolster, ich bin jetzt ganz radikal, sondern du brauchst einen Gott, den Gebet erhört. Denn es kann sein, dass das dicke Finanzpolster plötzlich mal weg ist. Die Bibel spricht oft von solchen Sachen. Und wen hast du dann? Ja, hast du dann den Herrn immer noch? So, von daher ist es halt so gut, wenn du dir von vornherein klar machst, du dienst Gott und nicht er dir. Aber das weiß Petrus im Moment noch nicht. Der denkt sich, hey, wir sind so gut unterwegs und wir werden mächtige Positionen einnehmen. Die Tante Salome von Jesus kam ja seinerzeit, ihr wisst es. Und auch am letzten Abendmahl haben sie sich nochmal gestritten, wer der Größte ist. Tante kommt also und sagt, Jesusi, ich hätte ein Anliegen. Was ist es denn, Tante? Ja, also der Jakobusi hier und der Hansi, also Jakobus und Johannes, ja, deine Cousins. Ich hätte gern, dass der eine zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzt in deinem Reich. Und Jesus denkt sich, ihr habt keine Ahnung. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken muss und so weiter? Und die sagen, ja, natürlich. Weil für die ist der Kelch, dass sie halt besonders weich sitzen, ja. Aber Jesus spricht hier vom Kreuz und von diesen Dingen. Und Jesus sagt, hör zu, das steht dem Vater zu und nicht mir, diese Positionen zu vergeben. Ist jetzt nicht dran, sagt Jesus, das ist jetzt nicht dran, jetzt ist was anderes dran. Jetzt muss ich erstmal ans Kreuz. Na, und er führt es aus. Er sagt Sachen wie, ich habe es schon erwähnt, ich muss demnächst nach Jerusalem und dort werde ich vieles leiden und dann werde ich sterben, heißt es in Lukas, denke ich, ist es 18, und am dritten Tag auferstehen. Als sie das hörten, wurden sie sehr betrübt. Allein da siehst du wieder, dass sie nur halb zugehört haben. Also, pass mal auf, wenn ich zu dir komme und sage, du, ich werde jetzt vieles leiden und dann werde ich sterben und am dritten Tag werde ich auferweckt werden und du bist dann sehr traurig, dann hast du irgendwie den letzten Satz nicht mitgekriegt. Stimmt das? Ne? Dann hast du irgendwie nur die Hälfte gehört. So mitten im Satz bist du dann irgendwie eingeschlafen oder was. Und sie wurden sehr betrübt. Ich habe mir gedacht, warum? Weil er gesagt hat, er muss leiden. Den Rest, den Triumph haben sie nicht mitgekriegt. Wenn es denen, den Superjüngern der ersten Stunde passiert ist, könnte das auch uns passieren. Also ich sage mal, Erschütterungen kommen, bist du bereit? Okay? Das ist die Frage heute Morgen. Okay, also Petrus geht richtig starke Glaubensschritte. Ist vollmächtig mit Gott unterwegs. Ihr wisst schon, als immer in Wind und Wellen waren auf dem See Genezareth, mitten in der Nacht kam dann plötzlich eine Gestalt auf dem Wasser auf sie zu und sie haben sich gedacht, oh nein, wo ist der Herr, ja, wenn er nur hier wäre. Gerade haben wir noch Wunder getan in seinem Namen und jetzt kommt der Geist des Sees und er zieht uns in die Tiefe, der Klabautermann. Und Jesus ruft und sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus, überlegt er das mal, Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich auf dem Wasser zu dir. Ich meine, was, wenn es nicht gewesen wäre? Aber Petrus, wir merken hier, Petrus ist hier tollkühn, Petrus ist hier voll unterwegs im Geist des Glaubens. Hammer. Und tatsächlich, er geht auf dem Wasser. Er geht auf dem Wasser und es ist fantastisch, es ist wunderbar. Also er geht wirklich im Glauben voran, er macht Fortschritte, man müsste sagen, hey, das ist ein Supermann Gottes. Und es ist noch nicht klar, dass der auf einem wackeligen Fundament steht, dass sein Charakter nicht so ist, wie er sein muss für die Aufgabe, die Gott für ihn hat. Weißt du, dass es eine Charakterfrage ist, dass du die Dinge tun kannst, die Gott für dich hat. Das habe ich gesagt, es ist so. Dein Charakter wird geprüft. Dein Glaube, dein Charakter, diese Dinge. Okay, und dass er wirklich Offenbarungserkenntnis hatte, das sehen wir aus Matthäus Kapitel 16, Vers 16. Jesus fragt seine Jünger, wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus steht auf und sagt, du, ich sag dir, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, und du bist Simon Petrus, und ich sag dir, nicht Fleisch und Blut haben dir das mitgeteilt, das hast du nicht aus einer Predigt gehört, sondern das hat dir mein Vater geoffenbart. Der Mann hat die Offenbarungserkenntnis. Also der hat wirklich auch von Gott hören können. Das ist alles gut, das ist alles prima. Aber er war trotzdem noch mit einem wackeligen Fundament unterwegs. Immer noch. Okay, wir müssen jetzt, oh Mann. Wir müssen jetzt zu Lukas 16 mal schnell gehen, denn es geht noch weiter mit Markus 16. Matthäus 16. Denn wir sehen jetzt, anhand von dem, was jetzt kommt, sehen wir, wo Petrus schief gewickelt ist. Also zunächst einmal sagt er von Vers 13 bis 20, du bist der Messias. Ich habe Offenbarungserkenntnis und du bist der Messias. Und das ist wunderbar. Jesus steht auf und klatscht und sagt, du hörst von Gott. Ist doch wunderbar, wenn er sowas sagt. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt spricht der Herr zu ihnen und bringt die erste Leidensankündigung. Er sagt, er muss zu den Ältesten und Hohepriestern nach Jerusalem gehen, dort viel leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Vers 22. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Wenn du anfängst, Gott zu tadeln, dann zeigt mir das, dass du in dem Punkt schief gewickelt bist. Ja, wenn du sagst, ja, das Wort Gottes ist es ganz nett, aber in dem Punkt weiß ich es besser, dann weiß ich auch, dass du schief gewickelt bist. Gott behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Da sehen wir, Petrus war schief gewickelt. Warum wollte er nicht, dass Jesus starb und auferstand? Weil er wollte, dass Jesus endlich den Thron einnimmt. Deswegen versucht er jetzt, ihm das Kreuz auszureden. Hallo, Leute, das Kreuz war der zentrale Punkt in der Mission Christi. Und sein wichtigster Mitarbeiter weiß es nicht, will es nicht wahrhaben und versucht, es ihm auszureden. Stell dir mal vor, du bist zum Evangelisten berufen und du hast den besten Mitarbeiter, der dir das ausreden muss, der dir das ausreden will. Der sagt, oh, bring doch alles nichts und so, überleg dir das mal. Mit solchen Leuten hatte Jesus zu tun. Voll der Hammer. Und was macht Jesus? Jetzt pass mal auf, was Jesus sagt. Er sagt, ja, Petrus, jetzt wo du sagst. Oder was macht er? Er sagt, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Das Wort Ärgernis ist das griechische Wort Skandalon. Du bist mir ein Skandal, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Du hast nicht Gottes Plan im Sinn, sondern deinen eigenen. Petrus, du bist schief gewickelt. Du bist noch nicht dort, wo Gott dich haben will. Du denkst noch, es geht hier um ein politisches Reich und es geht um was ganz was anderes, Petrus. Geh hinter mich, Satan. Einer seiner engsten Mitarbeiter wird ihm zum Widersacher. Das Wort Satan bedeutet eigentlich Widersacher, ist hebräisch. Ist einfach das Wort für Widersacher. Ja, zum Beispiel sagt Salomo, kurz bevor er den Tempel baut, es ist kein Satan mehr übrig im Land und auch sonst kein schlimmes Geschick. Jetzt habe ich Zeit, jetzt baue ich den Tempel. Das Wort Satan ist das Wort Widersacher. Nichts weiter. Die Philister haben gemeint, als er in Ziklag gewohnt hat, ja, wenn wir jetzt gegen Israel marschieren und David marschiert mit, dann kann es sein, dass er uns zum Widersacher wird im Kampf. Zum Satan wird, steht da. Also Satan bedeutet nichts anderes als Widersacher zunächst mal. Jetzt pass auf. Im Hiob Kapitel 1, da ist der Satan im Himmel und unter den Göttersöhnen. Und der Herr sagt, wo kommst du denn her? Ja, vom Umherstreifen auf der Erde. Und dann sagt der Herr, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Es gibt keine, der so gut ist wie der. Und sofort beginnt der Satan, den zu verklagen. Und sagt, ja, der macht's ja nicht umsonst. Der dient dir ja nur deswegen, weil du ihn segnest. Nimm ihm mal den Segen weg und dann schau mal, ob er dich immer noch lobt und preist. Setz ihn mal in ein Gefängnis. Mach, dass sein Rücken blutet, dass seine Füße im Stock sind und dann siehst du, ob er immer noch lobt und preist und singt. Schau mal. Schau. Da tritt der Satan als Verkläger auf, als Staatsanwalt. Und hör mal, Staatsanwälte sind notwendig, Verkläger sind notwendig. Wenn einer einen anderen ermordet, dann können wir nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre und können sagen, jo, dann braucht es jemanden, der den schnappt und anklagt. Sagen wir jemand Amen. Okay, ist notwendig. Aber wir wissen, man kann auch eine Anklage konstruieren. Stimmt das? So, wenn also der Staatsanwalt gut ist, dann wird er ein echtes Verbrechen verfolgen. Wenn der Staatsanwalt aber schlecht ist, dann wird er seine Position ausnutzen, wird eine Missetat oder eine Anklage gegen dich fabrizieren. Und da wird der Staat dann böse, das ist dann wieder was anderes. Und so ist der Teufel in der Bibel, im Neuen Testament, dann der Teufel, im Griechischen Diabolos. Und das Wort Diabolos bedeutet Durcheinanderwirbler. Ist also dann nicht mehr nur der Verkläger wie der Staatsanwalt, sondern der wirbelt dann dich durcheinander durch Anklagen, durch falsche Anschuldigungen, durch Verleumdungen und so Zeugs. Okay, aber ich muss jetzt hinmachen. Gut, das war jetzt der Ausflug in Richtung Satan, was der bedeutet und so. Jetzt sind wir in Lukas Kapitel 22. Das ist ein wichtiges Kapitel, das müssen wir unbedingt noch aufschlagen. Lukas 22. Also wir sehen aus Matthäus 16, Petrus stand auf einem wackeligen Fundament. Jesus war nicht damit zufrieden. Und jetzt sind wir beim Abendmahl, Abendmahlsaal. Sie haben gerade Abendmahl gefeiert. Und Jesus spricht jetzt zu Petrus. Und er sagt in Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Wie kommt der Teufel dazu, die Jüngerschar, die große Jüngerschar Jesu, zu sichten wie einen Weizen, wie eine Weizenernte? Der rechnet sich aus, dass er die Jünger schneiden darf und ernten kann. Wie kommt der Teufel da drauf? Wie kommt der Satan da drauf, dass er sich Chancen ausrechnet, die Ernte Jesu einfach so zu kassieren? Weil er weiß, dass sie alle auf einem falschen Fundament stehen. Die gehen von falschen Voraussetzungen aus. Die denken, Jesus wird zum König, aber er wird in Wirklichkeit zum Lamm Gottes. Er wird jetzt nicht auf den Thron steigen, sondern er wird das Kreuz besteigen. Da ist ein himmelweiter Unterschied. Und das werden sie nicht verstehen. Und dann werden sie verwirrt sein. Und in dieser Verwirrung sind sie verzweifelt. Und dann fallen sie ab von ihm und glauben nicht mehr an ihm und lassen ihn. Und dann sagt der Teufel sich, hab ich sie. So, wenn also der Herr scheinbar deine Hoffnungen oder deine Erwartungen enttäuscht, was machst du dann? Wendest du dich dann weg von ihm? Oder bleibst du dann weiter bei ihm und sagst, Herr, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn, dann habe halt ich mich verrechnet. Aber du machst keine Fehler. Schau mal, was Jesus noch weiter sagt. Er sagt in Vers 32, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Weißt du was? Jesus ist jetzt im Himmel und betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre, wenn du mal in Schwierigkeiten bist. Er betet jetzt für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Du hast jemanden vor dem Thron Gottes, der für dich spricht. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, das heißt, wenn du einst aus diesem Zusammenbruch deines Lebens dich wieder berappelt hast, weil ich meine, der muss ja wirklich mit der Tatsache zurechtkommen, Jesus wird nicht König machen. Er hat einen ganz anderen Plan mit seinen Jüngern als die Jünger mit sich selber. Keine gepolsterten Throne, sondern Wanderstiefel anziehen und das Evangelium predigen auf der ganzen weiten Welt. Wenn du dir mal einst dich berappelt hast, so stärke deine Brüder. Der Herr weiß also, der Vater hat ihn erhört, der Glaube von Petrus wird nicht aufhören und Petrus wird diese Prüfung bestehen. Aber jetzt kommt Petrus und sagt, Herr, du brauchst nicht für mich glauben. Der Teufel, der kann mich sichten wie den Weizen so viel wie er will, in mir hat er nichts. Wenn ich mit dir ins Gefängnis und in den Tod gehen müsste, ich würde mit dir mitgehen. Und was sagt Jesus? Gleich in den nächsten Versen, auch Petrus. So weit ist mit deinem Charakter nicht her. Dein Selbstbild ist noch viel, viel zu falsch. Du hast noch Charakterdefekte, von denen du nichts weißt und die dir für die Zukunft wirklich Schwierigkeiten machen. Deswegen müssen wir sie jetzt behandeln. Dein Hochmut, deine Schwellköpfigkeit, die müssen wir jetzt mal ordentlich behandeln. Petrus, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Ja, nein, Herr. Ja, und was ist dann passiert? Genauso ist es passiert. So, das Selbstbild von Petrus wurde korrigiert. Hoppala, ich bin nicht so toll, wie ich gedacht habe. Aber das macht nichts, wenn du mit dem Herrn zusammen bist, weil er ist so toll, wie er sagt. Okay? Du darfst dir gestehen, hey, so toll bin ich gar nicht. Okay? Darfst du dir ruhig eingestehen. Petrus ist untreu, aber Jesus bleibt treu. Und das Selbstbild wurde korrigiert. Jesus redet noch weiter. Ich muss jetzt langsam Schluss machen hier. In Lukas 22, 36 sagt Jesus, bisher war ich euer Versorger. Das ist alles ein Diskurs, den ich hier mit euch durchnehme. Bisher war ich euer Versorger, aber jetzt werde ich mal weg sein. Und der Heilige Geist wird noch im Himmel sein. Jetzt wird mal ein paar Tage Funkstille sein. Bisher habe ich euch ausgesandt und hat es euch was gemangelt? Nichts hat uns gemangelt. Jetzt aber, sagt Jesus, zieht euch Sandalen an, nehmt eine Tasche, und wenn ihr keins habt, kauft euch ein Schwert. Warum? Ihr seid jetzt zunächst mal ein paar Tage auf euch selbst gestellt. Erst dann kommt ja die Auferstehung und so. So Jesus sagt, Leute, ihr müsst jetzt tapfer sein, ihr müsst die Zähne zusammenbeißen, jetzt wird es ein paar Tage richtig schwer. Und es kann sein, dass der Herr sowas auch zu dir sagt. Pass auf, jetzt wird es ein paar Tage richtig schwer. Er hat dann schon seinen Grund. Petrus hat sofort sein Schwert gezückt. Herr, und damit rumgefuchtelt. Herr, Und er sagt, steck's wieder weg, ich sehe es, alles klar, du bist bereit. Aber nicht so bereit, wie du gedacht hast, wegen der Verleugnung dann zum Schluss. Na gut, okay, was passiert jetzt also? Jesus sagt in Gethsemane, er sagt, bete, dass er nicht in Versuchung fällt. Versuchung? Was machen die Jünger? Ja, Herr, gute Nacht, und dann schlafen sie. Na? Und dann passiert, dass sie scheitern und davonlaufen und dann wird Jesus gekreuzigt und so weiter und sie liegen da und denken sich, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei, was ist nur schiefgegangen? Sie waren verwirrt, alle Jünger waren total verwirrt und haben nicht gewusst, was los ist, was sie machen sollen. Ihr Fundament, hört mal, ihr Fundament ist jetzt zerstört, es ist zusammengebrochen. Ihr bisheriges Leben, die bisherige Anschauung des Lebens ist kaputt, ist zerstört. Und dann, nach der Auferstehung, kommt Jesus wieder und sagt, so, und jetzt fangen wir von vorne an. Ich sende euch jetzt aus in alle Welt, um zu predigen, nicht zu erobern, nicht zu herrschen, sondern in die ganze Welt, um zu predigen. Und dann berappeln sie sich und stellen ihr Leben aufs feste Fundament. Okay, gut, dann herrschen wir halt jetzt nicht, sondern erst später. Jetzt predigen wir halt dann in Gottes Namen, wenn das sein Wille für uns ist. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Jetzt, wo ihr Fundament korrigiert ist, pass mal auf. Jetzt, wo ihr Fundament korrigiert ist, bricht die größte Erweckung los, die die Welt bisher gesehen hat. Pfingsten. Mit den Jüngern im alten Zustand, auf dem alten Fundament, hätte das nie funktioniert. Die wären zerbrochen, weil sie völlig falsch gearbeitet hätten. Die hätten dann versucht, die Leute zu organisieren und so weiter und ein Reich zu machen. Aber das war ja nicht dran. So, die waren jetzt halt so korrigiert, sagen wir korrigiert. Und daraufhin waren sie dann gesegnet. Und haben die größte Erweckung gehabt bisher. Und es war noch nicht alles bei Petrus. Schaut, denn Petrus hat zwar treu gepredigt, aber nur den Juden. Jahre später kam dann Gott wieder zu ihm und hat ihm noch einmal das Fundament erschüttert. In Apostelgeschichte Kapitel 10 beim Cornelius. Ja, als er zum Römer gehen sollte, zu einem Heiden gehen sollte. Und er hat gesagt, nö, will ich nicht, bin ich verrückt. Und der Herr sagt zu ihm, komm, geh, das sind jetzt Leute, die habe ich geschickt mit deiner Geste und den Leuten, zu denen die führen, predigst du das Evangelium. Und das hat er dann gemacht. Und dann fällt sein Weltbild wieder zusammen. Als er predigt und der Geist Gottes fällt auf diese Römer und die reden in Sprachen und sind begeistert und alles, wieder eine Erweckung. Aber nicht nur eine Erweckung unter den Juden, sondern diesmal eine Erweckung in der römischen Welt. Das bedeutet, in der ganzen Welt, Petrus ist hier zu einem Katalysator für Erweckung in der ganzen weiten Welt geworden. Rom ist christlich geworden bis zum heutigen Tag. Warum? Weil Petrus gehorsam war seiner Zeit und einem Römer das Evangelium gepredigt hat. So merkt er, der hat wieder dazulernen müssen. Und so müssen wir auch immer wieder dazulernen. Zwei Sachen, bin jetzt fertig hier. Mach dir keinen Kopf, wenn Erschütterungen kommen. Erwart viel mehr Erschütterungen. Und wisse, wenn die Erschütterungen vorbei sind und du den Schweiß und die Tränen und das Blut abwischt und dich wieder berappelst und dastehst, dann kommt ein größerer Segen als je zuvor. Amen. Okay. So viel von mir. Vater, wir danken dir, dass du ein gnädig und barmherziger Gott bist, Herr, dass du uns nicht mehr auflädst, als wir ertragen können einerseits, andererseits, Vater, aber auch an unserem Fundament arbeiten tust. Herr, wir danken dir für die Fundamentarbeit. Und Vater, wir bitten dich, dass uns nicht Umstände und so weiter treffen müssen, sondern dass wir aus deinem Wort lernen. Vater, lass uns nicht taub sein, wie die manche von den Jüngern, die seinerzeit waren, uns nicht erkannt haben, was du wolltest, sondern gib uns einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst, Herr. Dass wir wissen, was du von uns willst und was uns von dir geschenkt ist, dass wir auf einem festen Fundament stehen, Herr. Und kein Wolkenkuckucksheim hier bauen. In Jesu Namen. Amen.